beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
In den vielen Auslegungen zu dieser Geschichte taucht immer wieder dieses Argument auf. Jesus setzt sich für die soziale Gerechtigkeit ein. Man könnte meinen, Jesus der eigentliche SPD-Spitzenkandidat. Folgendes müssen wir wissen. Jeder männliche Jude ab dem 12. Lebensjahr war aufgefordert, einmal im Jahr in den Tempel zu gehen. Und um in den Tempel zu gehen, musste man dann eine Tempelsteuer bezahlen. Umgerechnet etwa 1 Euro pro Person, pro Nase. Hört sich nach wenig an, ist aber für die heutigen Verhältnisse, also für die damaligen Verhältnisse, eine unbeschreiblich hohe Geldmenge. 1 Euro, das bedeutet eigentlich die Geldsumme, für die man zwei ganze volle Tage arbeiten musste. Heute zum Beispiel bei einem Durchschnittseinkommen von etwa 2000 Euro im Monat wären das über 200 Euro. Und das ist nur die Tempelsteuer. Einen Monat vor dem Passafest wurden überall in den Dörfern und Städten so Buden aufgebaut, damit jeder die Tempelsteuer bezahlen konnte. Die allermeisten bezahlten sie aber direkt im Tempel, an Ort und Stelle, denn es waren viele Pilger, viele Gläubige dort, die nicht in Israel wohnten, sondern irgendwo im römischen Imperium. So waren zu der Zeit ganz viele verschiedene Währungen im Umlauf. Selbstverständlich, die kamen ja aus allen Herrenländern dorthin. Und das Geld musste erst umgetauscht werden. So wurden Buden aufgebaut, wo man Geld wechseln konnte. Und diese Geldwechsler verdienten sich dumm und dusselig. Ihr habt das in dem Video so ein bisschen gesehen. 17, 18, 19, 20, 21 und dann schwenkte die Kamera wieder weg. 25, 27, 28, 29, als würde es gar nicht aufhören. Die verdienten sich dumm und dusselig. Weil sie, die vielen Gläubigen, die in den Tempel wollten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gott zu opfern, immer übers Ohr gehauen haben und zu hohe Beträge verlangt haben. Es ist verrückt, selbst auf das Wechselgeld wurde eine Steuer erhoben. Das ist verrückt. Das ist wie beim Parkautomaten. Wechselgeld wird nicht zurückgegeben. Oder bei der Post, Wechselgeld wird in Briefmarken zurückgegeben. Das ist eine Unverschämtheit. Einige alte Quellen sprechen sogar davon, dass die Budenbesitzer umgerechnet 40.000 bis 50.000 Euro im Jahr eingenommen haben. Wisst ihr, das ist ein Geldbetrag, unvorstellbar für die damalige Zeit. Und neben den Geldwechslern gab es auch Stände, wir haben das im Video auch gesehen, kleine und große Ställe, wo man Opfertiere kaufen konnte. Nein, ihr wisst es auch, selbstverständlich wurden die Leute auch da übers Ohr gehauen beim Kaufen der Opfertiere. Klar konnte man die Tiere außerhalb des Tempels in Jerusalem City kaufen, aber sie waren nicht immer fehlerlos. Also wollte man auf Nummer sicher gehen, hat man im Tempel ein Opfertier kaufen müssen. Und dann wurde es richtig teuer. Besonders die Armen waren ausgegrenzt. Ausgegrenzt aus dem Tempel, aus der Gemeinschaft mit Gott. Nochmal die Frage, warum wurde Jesus so zornig? Ja, bestimmt auch, weil diejenigen, die nichts hatten, ihre leeren Hände nicht vor Gott tragen konnten, damit er sie füllt. Wisst ihr, es ist schrecklich, aber sie konnten es sich schlichtweg nicht leisten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ist verrückt, oder? Sich nicht leisten zu können, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ihr seht den Tempel. Ich habe das Foto natürlich nicht vor 2000 Jahren gemacht, sondern aus dem Internet entnommen von Wikipedia. So sieht der Tempel, so stellen sich einige Leute vor, sah der Tempel damals aus, zur Zeit Jesu. Ihr seht die Tempelmauern und die vielen, vielen schwarzen Sterne. Den Armen war es schlichtweg verwehrt, durch diese Pforte in den Tempel hineinzukommen. Sie mussten draußen warten, nur weil sie arm waren. Sie konnten sich's nicht leisten, zu Gott zu kommen. Wisst ihr, und so etwas lässt Jesus niemals kalt. Da kann er ganz schön ungemütlich werden. Aber wie gesagt, das war erst der erste Schritt. Wir machen den zweiten Schritt. Zweitens, Jesu Eifer für die ganze Welt. Wir gehen nun einen Schritt durch diese Pforte, die vielen Armen verwehrt geblieben ist, und gehen hindurch in den größten Vorhof des Tempels. Wir können das nächste Bild gleich sehen. Wir gehen durch diese güldene Pforte. Nein, noch nicht. Wir sind in dem großen Bereich des Tempels, in den Säulenbereich, ganz genau. Sind im ersten Vorhof des Tempels. Da befinden wir uns gerade. Man nannte den Vorhof auch den Vorhof der Heiden. Es gab auch noch andere Vorhöfe, wie ihr seht. Durch diese güldene Tür durften nur jüdische Frauen hindurch. Durch diese große schwarze Tür hinten nur jüdische Männer. Und da wurde dort, wo der rote Stern ist, das Opfer. Da wurde geopfert. Und in das Allerheiligste durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein. Das war die Aufteilung, das waren die verschiedenen Vorhöfe. Aber der mit Abstand größte Vorhof war der Vorhof der Heiden, gelb markiert mit den gelben Sternen. Hier hatten alle Proselyten Zugang. Ein Proselyt ist jemand, der einmal früher Heide war und sich nun zum Judentum, also zum Jahwe-Glauben bekennt. Denn ein Jude konnte er nicht werden. Ein Jude konnte man nicht einfach werden. Ein Jude wurde man nur, wenn man eine jüdische Mutter hatte. Also Jude sein ist eher eine Sache der Abstammung, nicht des Glaubens. So tummelten sich um Vorhof der Heiden alle möglichen Menschen aus dem Römischen Reich, von nah und fern. Ägypter, Leute aus Afrika, aus dem heutigen Asien, Menschen aus der ganzen Welt. Sie alle kamen in den äußersten Vorhof, um den lebendigen Gott anzubeten. Und wisst ihr, die Tempelreinigung fand genau dort statt, im Vorhof der Heiden. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium erhalten wir einen Hinweis. Jesus zitiert dort einen Vers aus dem Buch Jesaja, aus Kapitel 56, wir sehen es. Dort heißt es, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ein Bethaus, das war Gottes ureigene Vision für den Tempel. Und Jesaja war bereits vor dieser Vision Gottes vor vielen, vielen Jahrhunderten davor so bewegt. Er sah, eines Tages werden alle Völker der Welt den einen Gott in Jerusalem anbeten. Darum war der Vorhof der Heiden auch so groß, um das auch so anzudeuten. Warum wurde also Jesus zornig? Warum machte er eine Peitsche aus Stricken und mischte die Budenbetreiber auf? Ja, weil Jesus im Vorhof der Heiden keinen Basar, sondern den Ort der Anbetung sah. Nichts darf im Wege stehen, um alle, die anbeten wollen, ob Jude oder Proselyt aus der ganzen Welt, um das zu verhindern. Alle sind nämlich herzlich willkommen. Jesu Absicht der Tempelreinigung war es, wir sehen ein Zitat des ehemaligen Papstes, wegzunehmen, was der gemeinsamen Erkenntnis und Anbetung Gottes entgegensteht. Also den gemeinsamen Anbeten, den Raum aufzutun. Das war Jesu Absicht. Jesus macht Platz für die Welt, die anbeten wird. Jesus macht Platz für dich und für mich. Das ist der zweite Schritt. Der dritte öffnet uns aber erst die Augen für das Ausmaß der ganzen Tragödie im Tempel. Der dritte Schritt ist also Jesu Eifer für die Gnade. Jesu Eifer für die Gnade. Ich frage mich, was muss Jesus gefühlt und erlebt und gesehen haben, als er dieses emsige Treiben im Vorhof der Heiden gesehen hat? Was hat ihn so leidenschaftlich gemacht? Wenn er das gesehen hätte, was du und ich sehen, dann hätte vermutlich ein stiller Protest, irgendein Transparent oder eine Beschwerde bei der Tempelleitung ausgereicht. Jesus hat aber sehr viel mehr gesehen. Vermutlich hat Jesus hier eine schamlose Grenzüberschreitung gesehen, die aus dem heiligen Tempel einen beliebigen heidnischen Tempel gemacht hat. Ich möchte es nochmal sagen. Vermutlich hat Jesus eine schamlose Grenzüberschreitung gesehen, die aus dem heiligen Tempel zu Jerusalem einen x-beliebigen Tempel der Heiden gemacht hat. Was ist nämlich der Unterschied zwischen dem Tempel Gottes und den vielen Tempeln der Heiden? Den vielen römischen Tempeln mit den schönen Säulen, zum Beispiel in Pantheon in Rom, oder den Tempeln in Griechenland. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch an den Tempel der Diana in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Überall funktionieren Tempel weltweit so. Man geht in den Tempel, bringt etwas mit, um etwas zu bekommen. Man geht in den Tempel, bringt etwas mit, um etwas zu bekommen. Damals brachte man Geld, Lebensmittel, Geschenke, um sie Gott anzubieten. Dafür hoffte man etwas Segen, etwas Wohlergehen oder eine Antwort auf eine persönliche Frage zu bekommen. Wisst ihr, und das war ein richtiger Handel. Das heißt doch eigentlich, ich investiere in eine Gottheit und hoffe, dass sich diese Investition irgendwann mal auszahlt. Ich investiere Geld, ich investiere Zeit, ich investiere Lebensmittel. Ich habe das auf meiner Reise durch Südkorea erlebt. Da waren heidnische Minitempel und ganz viele Lebensmittel davor, die verrotteten. Menschen investieren. Sie investieren, damit die Gottheit ihnen einen Gefallen tut. Ich investiere in eine Gottheit und hoffe, dass sich diese Investition eines Tages auszahlt. Wisst ihr aber, das Dramatische an der Sache ist, dass der Tempel in Jerusalem der Ort der Gnade war, der Freiheit, der Ort der Liebe. Jesus kann nicht anders, als deutlich zu machen, göttliche Gnade gibt es nur ohne menschliches Zutun. Göttliche Aufmerksamkeit, göttliche Liebe gibt es nur ohne menschliches Zutun, ohne heidnisches Investieren. Wisst ihr denn, im Grunde genommen ist alles Wesentliche in dieser Welt geschenkt. Umsonst, kostenlos, ohne dass du und ich etwas dafür getan hätten. Es wird dir von Jahwe anvertraut, vom Schöpfer. Das Neue Testament beschreibt Jesus als den Schöpfer. Und Gnade ist darum die Wurzel des Lebens. Der lebendige Gott hat das immer und immer wieder erklärt. Aus freier Liebe kümmert er sich um sein kleines Volk. Darum hat er sich auch überhaupt auf den Tempel eingelassen. Wie könnte der Gedanke schon überhaupt, wie könnte denn ein Haus den großen, lebendigen Gott fassen? Wisst ihr, das ist Gnade, dass Gott da ist. Es ist ein Geschenk. Er ist da, weil er es will, weil er es liebt, weil er seinen Menschen nahe sein will, weil er sich finden lassen will. Und hier im Tempel herrschen plötzlich Gesetze des freien Marktes. Kaufen, verkaufen, damit Gott etwas gibt. Und das hat mit Gnade nichts, rein gar nichts zu tun. Warum wurde Jesus zornig? Jesus wurde zornig, weil seine Gnade mit Füßen getreten wurde. Ich füge hinzu, weil sie mit Füßen getreten wird. Gerade im Tempel, dem Ort der Gnade. Menschen werden verführt zu glauben, wenn du Gott nichts bringst, dann erhältst du nichts von ihm. Wenn, dann. Das ist die Logik. Wenn, dann. Wenn du nicht das oder jenes tust oder bezahlst oder glaubst oder für Gott an Zeit investierst oder ordentlich betest oder ein ordentliches Leben führst, dann wirst du von Gott nicht erhört, gesehen, berücksichtigt und gesegnet. Und dabei bedeutet Gnade doch nichts anderes als das. Wir sehen den ersten Punkt. Ich kann nichts tun, damit Gott mich mehr liebt und mir nahe sein will. Lasst das mal auf eurer Zunge zergehen. Ich kann nichts tun, damit Gott mich liebt, überhaupt liebt oder mehr liebt und mir nahe sein will. Vielleicht kannst du diesen Satz im Kopf unterschreiben. Aber es ist unendlich schwer, das zu verstehen. Nichts Frommes, nichts Gutes, nichts, keine Gebetsnächte, kein Bibellesen, keine Mitarbeit, kein Opfer für Gott. Nichts kann Gott bestechen, mich überhaupt zu lieben oder mich mehr zu lieben. Wisst ihr, ich möchte diesen ersten Satz, der ohnehin sehr schwierig ist, durch einen zweiten ergänzen. Und der sieht dann so aus. Gnade bedeutet, ich kann nichts tun, dass Gott weggeht und mich weniger liebt. Ist verrückt, oder? Ich kann nichts tun, dass diese Liebe Gottes zu mir schmälert. Kein Versagen der Welt, keine Sünde der Welt, keine schlechten Gewohnheiten und keine absichtlich oder mutwillig begangenen Dinge, die ich getan habe, kann Gottes Liebe auch nur annähernd schmälern. Da bist du baff. Übrigens ich auch. Gnade heißt, wir können nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Wisst ihr, das ist das Allerheiligste. Das ist das Herz Jesu. Aus freier göttlicher Liebe, aus freiem göttlichen Interesse. Eben aus Gnade wird Gott Mensch und nimmt in Liebe alles auf sich, damit nichts und wirklich auch nichts zwischen dir und Gott, zwischen uns und Gott stehen kann. Gnade kostet Gott alles. Nicht, dass irgendjemand auch nur annähernd auf den Gedanken käme, dann ist ja alles egal. Nein, diese Gnade kostet Gott alles. Die kostet ihn seinen Sohn und Jesus kostet es sein Leben. Darum ist diese Gnade niemals billig. Wisst ihr, und genau aus diesem Grund steht in dem Text bei Johannes der Verweis auf das Passafest, ein Verweis auf Jesu Tod. Denn nach Johannes starb Jesus genau zu der Zeit, als die Passalämmer im Tempel geschlachtet wurden. Bei Johannes am Anfang des Wirkens Jesu, alles geschieht aus reiner Gnade. Und bei den Synoptikern, also bei Markus, Matthäus und Lukas, wird die Tempelreinigung wenige Tage vor Jesu Sterben und Auferstehen berichtet. Interessant, oder? Eine ganz enge Verzahnung dessen. Gnade, sie kostet Jesus alles, aber nichts, wirklich rein gar nichts, ist hinzuzufügen oder hinwegzunehmen. Das war der dritte Schritt. Lasst uns noch einen vierten Schritt gehen. Es wird nun persönlich. Und das ist der vierte Schritt. Jesu Eifer für seine Gnade für dich. Wisst ihr, vielleicht könnt ihr alles, was ich bisher gesagt habe, abnicken und sagen, ja, ist recht, hat ja der Pastor gesagt, ist schon richtig. Aber Jesus möchte, dass wir uns das zu Herzen nehmen. Es soll die Mitte unseres Wesens, also ins Herz, in die Mitte, in das absolute Zentrum hineinkommen. Und es darf uns verändern. Es darf unsere Gewohnheiten hinterfragen. Warum? Weil es in der Geschichte nicht nur um irgendeinen Tempel, ganz weit draußen, JWD im fernen Jerusalem geht, sondern um dich und mich als den Tempel des Heiligen Geistes. Auf einmal wird's heiß, auf einmal wird's persönlich. Die Geschichte, die so nett und sozialdemokratisch begonnen hat, wird plötzlich intim. Richtig intim. Jesus meint uns. Er sieht uns an. Wir sind durch Jesu Tod der Tempel des Heiligen Geistes. Einen schrägeren Gedanken konnte sich ein Jude gar nicht denken, als dass der heilige Gott im Menschen wohnt. Und dennoch ist auch unser Umgang 2000 Jahre später umso heidnischer. Ist verrückt, oder? Bis heute hat sich an unserer heidnischen Tempelverehrung und Vorstellung nichts geändert. Ich investiere in Gott und hoffe, dass sich diese Investition in Gott irgendwann mal auszahlt. Ich investiere mein Geld und denke ganz, ganz motiviert, ja, ich bin ein Gönner. Ich gebe Gott von meinem Geld etwas ab. Ich investiere in stille Zeit und sage, oh Herr, das kostet mich so viel, dir nachzufolgen. Ich nehme jeden Tag so und so viel Zeit. Sieh an deinen Knecht. Vielleicht investiere ich in Gebetszeiten, um etwas zu bewirken? Ich investiere in eine besonders gute Lebensführung, damit Gott mich ja segnet, meine Familie segnet, meinen Beruf segnet, damit mir Gott einen Gefallen tut, vielleicht einen Partner schenkt, eine Arbeitsstelle erhält, damit ich letztlich ein ruhiges Gewissen habe. Vielleicht sogar der Deal: Gott, ich bin brav und lasse dich in Frieden und du lässt mich in Frieden. Und ich mache all dieses religiöse Zeug mit, Gottesdienst. Ich investiere in Gott und hoffe, dass sich meine Investition auszahlt. Lasst uns doch mal einen Blick werfen. Ich habe das in einer Tabelle gegenübergestellt. Die Bedeutung der Gnade Gottes für mich. Zum Beispiel am Gottesdienstbesuch. Falsch verstanden ist doch genauso, ich besuche den Gottesdienst, damit Gott es sieht, damit Gott irgendwie darauf reagiert, damit es mir gut geht, damit ich ein gutes Gewissen habe. Denn letztlich tue ich es aus der völlig falschen Vorstellung für Gott. Ich tue etwas für Gott. Das kann der Gottesdienst sein, das können die Mitarbeit in der Gemeinde sein. Wisst ihr, und dann ärgert man sich, dass man von Gott nicht gesehen wird. Ich kenne solche Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter hier vor euch steht. Weil man Gott damit nicht bestechen kann. Ich investiere ins Gebet, in irgendetwas und hoffe, dass Gott mir meine Wünsche erfüllt, meine stillen, heimlichen Wünsche. Das hat mich mein Gottesbild gekostet, als ich vor vielen Jahren vielleicht eine der schwersten Zeiten meines Lebens hatte und mich meine Verlobte ein halbes Jahr vor der Hochzeit verlassen hat. Und ich diese tiefe Überzeugung hatte: wenn ich jetzt genug bete, kommt sie wieder. Ich bin morgens mit dem ganz schrägen Gedanken aufgewacht: heute wird ganz viel gebetet. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich Gott so bestechen konnte. Aber richtig verstanden bedeutet es, der Gottesdienst besucht einen Ausdruck der Liebe, die du nun erfahren hast. Und wie ist das mit Liebenden? Liebesbanden, die lassen sich ziehen, die wollen nahe sein. Es ist Zeit mit Gott und auf einmal erkenne ich nicht, ich tue es für Gott, sondern Gott dient mir. Ich komme in den Gottesdienst und bringe wirklich leere, vielleicht auch volle schmutzige Hände. Und Jesus ist da, er steht so mit offenen Armen. Er begrüßt, er zeigt uns seine Liebe. Merkt ihr den himmelweiten Unterschied? Nicht ich investiere, um von Gott etwas zu bekommen, sondern Jesus hat alles gegeben. Und ich kriege das irgendwie mit, mache meine Augen auf und staune darüber. Gott dient mir. Oder wie ist das mit der stillen Zeit? Falsch verstanden ist es doch genauso ein Kuhhandel. Wie viele Christen kenne ich, die sich damit so sehr abmühen, weil die eigentlich hoffen: wenn Gott das sieht, dann segnet er, dann gelingt mein Leben. Ein Umzu. Ich tue es letztlich für Gott, damit Gott es sieht. Aber richtig tiefe Erfüllung und Freude habe ich daran nicht. Aber richtig verstanden ist eine stille Zeit als ein intimer Ort der Liebe. Eine Zeit mit Gott, mit dem Schöpfer. Und das ist keine Zeit für Gott, sondern eine Zeit für mich. Denn ich brauche die Worte des Lebens, die mir gesagt werden müssen, Tag für Tag. Oder mit dem Abendmahl. Wisst ihr, falsch verstanden ist das Abendmahl nur was Exklusives für die Würdigen. Und dann würde ich sagen: dann gute Nacht. Dann braucht sich nämlich keiner nächsten Sonntag hierher zu trauen. Denn entweder ist das Abendmahl ein Ort der Gnade oder eben gute Nacht. Wisst ihr, ich habe oft von Gemeindemitgliedern gehört, die gesagt haben: ich habe zufällig beim Abendmahl mitgekriegt, eine Person nimmt das Brot oder den Saft nicht. Und ich habe die Person dann angesprochen und die sagten: ach, in meinem Leben sieht es nicht so gut aus. Ich bin nicht würdig. Doch, Jesus hat dich würdig gemacht. Christi Leib für dich. Es ist ein Ort, wo diese Liebe dir zugesprochen wird, wo du sie nicht nur hören, sondern schmecken, riechen, sehen, anfassen kannst. Christi Leib für dich. Ein Ort der Liebe. Oder mit der Lebensführung. Das ist das Gleiche in Grün. Ein Umzu. Wie viele Christen mühen sich ab, um alles möglichst einzuhalten? Denn eigentlich geht es um mich, damit ich vielleicht vor anderen gut dastehe, vor Gott dastehe. Man kann Gott nicht bestechen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Wir können Gott nicht bestechen. Es ist eine Art Partnerschaft, einer Liebespartnerschaft. Wisst ihr, ich wünsche uns tatsächlich heute den Luxus der Gnade, einfach da zu sein, weil Jesus Christus da ist, weil er eingeladen hat, weil er sich über dich freut, weil er alles getan hat, weil seine Worte Leidenschaft pur sind. Vielleicht halten wir gleich in der Anbetungszeit Jesus all unsere Investitionen mit, die wir heute mitgebracht haben, und sagen, Herr Jesus, ich wollte eigentlich, bin hergekommen, um zu. Und du hast es durchschaut. Danke. Wisst ihr, dein Schöpfer liebt dich nicht intensiver. Mehr geht nicht. Dein Schöpfer hat alles für dich getan in Jesus. Er gönnt dir alles. Viel mehr, als du dir in kühnsten Träumen vorstellen kannst. Wenn du es erlaubst, wenn du in Gnade mit leeren Händen zu ihm kommst. Deswegen können wir ganz zum Schluss sagen, Gott sei Dank, dass Jesus zornig geworden ist, dass er leidenschaftlich geworden ist, um dieses Krebsgeschwür aufzudecken, es ans Tageslicht zu holen, um es zu heilen. Willst du dir diese Gnade und Liebe und Leidenschaft Jesu heute gefallen lassen?